Das Thema des Gottesdienstes heute lautet Neuausrichtung. Ich lese dazu den Predigtext aus Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Sie, also Paulus und Silas, die auf Missionsreise sich befanden, zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, dieser kleine Textabschnitt scheint sehr unbedeutend in der Apostelgeschichte, aber er ist sehr gewichtig, denn das ist die Stelle, an der das Evangelium von Asien, also der damaligen Provinz Asien, heutige Türkei, den Sprung nach Europa macht, nach Griechenland. Und das ist schon etwas sehr Bedeutendes. Gott eröffnet ein ganz neues Feld, was die Apostel sich nicht gesucht hatten. Paulus hatte andere Pläne. Er wollte in der Provinz Asien das Evangelium weiter verkündigen. Und wir lesen hier, dass es nicht ging und dass ein ganz neues Feld aufgetan wird für die Arbeit. Ein ganz neues Feld auch missionarischer Arbeit, der Ausbreitung des Evangeliums. Und ich möchte zunächst einmal das etwas einordnen in die Apostelgeschichte. Da sehen wir an mehreren Stellen, dass sich neue Felder eröffnen, dass eine Neuausrichtung, das ist ja das Thema der Predigt heute, Neuausrichtung sozusagen forciert wurde. Und da finden wir eine erste Geschichte in der Apostelgeschichte, und zwar die Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem, der Urgemeinde, dort, wo sie entstanden war, wo sie sich ausgebreitet hatte durch das Pfingstwunder und wo sehr viele Menschen zum Glauben gekommen waren. Da erlebte die Gemeinde dann aber Verfolgung. Die Apostel wurden bedroht, kamen auch mal eine Nacht ins Gefängnis, wurden geschlagen, und dann verkündigen sie aber trotzdem weiter das Evangelium, und es kommt zu einer immer weiteren Ausbreitung des Evangeliums. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8 die Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem nach dem Tod des Stephanus, der gesteinigt worden war. Und dann zerstreut sich die Gemeinde in alle Länder, nach Judäa, Samarien. Und dort entstehen auch Gemeinden in den anderen Städten und Regionen. Das ist eigentlich genau das, was Jesus auch seinen Jüngern gesagt hatte: Ihr werdet meine Zeugen sein, fangt an in Jerusalem und in ganz Judäa, und dann breitet es aus, immer weiter, bis an die Enden der Erde. Aber die Gemeinde hatte das zunächst einmal freiwillig nicht getan. Sie waren in Jerusalem, sie haben es sich dort eingerichtet, und offensichtlich dachten sie nicht daran, jetzt von Jerusalem hinauszugehen in viele Länder, aber durch die Verfolgungssituation werden sie praktisch gezwungen. Und so breitet sich das Evangelium aus, neue Felder werden erschlossen. Der Apostel Philippus ist in Samaria tätig, lesen wir in Apostelgeschichte 8. Und in Antiochia werden dann diese Gläubigen, die an Jesus Gläubigen, zuerst Christen genannt. Wir finden ein weiteres Beispiel, wo durch Anregung des Heiligen Geistes eine neue Tätigkeit oder ein neues Missionsfeld erschlossen wird, nämlich die Heidenmission. Das geschieht zuerst durch den Apostel Petrus. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 10, die Geschichte von dem Hauptmann Cornelius. Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann, aber er war nicht beschnitten, er war kein Jude, sondern er war ein Heide. Und Petrus wird zu ihm gesandt. Während seiner Gebetszeit wird Petrus schon darauf vorbereitet, auf die Begegnung mit diesem Mann. Und dann kommt er dorthin und verkündigt das Evangelium. Er sieht, diese Menschen hören die Predigt, glauben, sie werden mit dem Geist Gottes erfüllt. Und Petrus tauft sie einfach, ohne dass sie zuvor beschnitten wurden. Das war etwas ganz Neues und gab ja dann auch Diskussionen. Wir können darüber in der Apostelgeschichte nachlesen. Hier wird eine ganz neue Tür aufgestoßen, und wir sehen dann in der Apostelgeschichte, wie es weitergeht, wie durch Anregen des Heiligen Geistes auch wieder neu ein Feld geöffnet wird, nämlich der Beginn der ersten Missionsreise in Apostelgeschichte 13. Da können wir lesen, dass die Gemeinde beisammen ist, betet und fastet, und der Heilige Geist spricht: Sondert Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Und dann beginnt also die erste Missionsreise, wo Paulus nun wirklich tut, wovon Jesus gesagt hatte vor seiner Himmelfahrt, dass nämlich die Gemeinde Zeugen sein wird. Die Christen werden das Evangelium in alle Welt tragen. Ich schlage es mal auf, Apostelgeschichte 1. In der Kraft des Heiligen Geistes, der auf euch kommen wird, werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Und so zieht also Paulus los mit Barnabas, und sie kommen nach Zypern, sie kommen nach Antiochia, sie kommen nach Ikonion, sie kommen nach Lystra, und dann eine zweite Missionsreise durch Kleinasien und dann in der Folge unseres kleinen Predigtextes Philippi wird besucht, und dort wird eine Gemeinde gegründet. Thessaloniki, Beröa, Athen, Korinth. Also hier geschieht jetzt, wovon Jesus gesprochen hat, durch Anregen des Heiligen Geistes. Neuausrichtung. Bevor ich auf die Verse unseres Predigtextes komme, möchte ich noch einen anderen Gedanken hier anschließen. Denn die Geschichte ging ja weiter. Sie hört nicht auf mit dem, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Gottes Geist wirkt. Und da sehen wir, wie auch in der Kirchengeschichte immer wieder der Geist Gottes Menschen dazu getrieben hat, neue Möglichkeiten zu nutzen. Wir sehen zum Beispiel, dass in der Reformationszeit als neue Möglichkeiten gegeben waren, des Buchdrucks zum Beispiel, diese sofort genutzt wurden. Der kleine Katechismus zum Beispiel, wo in die ganze Breite der Bevölkerung hinein das Wort Gottes verbreitet wurde und Menschen es lernten auf einfache Weise in diesem schönen kindlichen Frage- und Antwortschema. Dann ein anderes Beispiel noch in der Herrnhuter-Brüdergemeinde, wo ja eine Situation gegeben war, dass die Länder Europas Kolonien hatten. Das war eine ganz ungeistliche Angelegenheit. Man suchte hier einfach seine Herrschaft auszubreiten, man suchte Gewinne in den fernen Kolonien. Und da war viel Ausbeutung und Unterdrückung von Völkern dabei. Das ist ein bedauerlicher Teil der Geschichte, aber diese Gemeinde in Herrnhut und vor allen Dingen Zinzendorf selbst hatten nun den Eindruck, dass man doch dieser Ausbeutung, auch der Unterdrückung der Sklaven, denen man das Evangelium ja sogar vorenthielt, wir haben darüber gehört bei dem Weltgebetstag zu Suriname, weil das verknüpft ist mit dieser Herrnhuter-Geschichte, wo sie Missionare das erste Mal hinsandten. Auslöser war ja, dass Zinzendorf erfahren hatte, durch einen ehemaligen Sklaven, den er am dänischen Königshof getroffen hatte, dass man den Sklaven, die eigentlich hungrig waren, die begierig waren, das Evangelium zu hören, die hatten aufgeschlossene Herzen, was eigentlich sehr erstaunlich ist, dass sie überhaupt ein Interesse für die Religion ihrer Unterdrücker eigentlich hatten, dass man ihnen das Evangelium aber vorenthielt. Es wurde ihnen gar nicht verkündigt und so beschloss Zinzendorf, Missionare auszusenden. Im Übrigen ist es auch zur Zeit der Apostel ähnlich gewesen. Das römische Weltreich hatte ein Straßensystem geschaffen. Dieses Straßensystem war einzigartig in der Welt bis dahin. Viele, viele tausende Kilometer konnte man auf recht gut ausgebauten und recht sicheren Straßen unterwegs sein und die Apostel nutzten diese Möglichkeit. Die Römer haben die Straßen natürlich nicht für die Apostel gebaut, sie hatten ganz andere Absichten. Sie wollten, dass ihr Militär schnell vorankommt. Es war ein Straßensystem, was ganz dem imperialen Gedanken diente, auch der Unterdrückung, der Kriegsführung und letztlich auch der Ausbeutung anderer Länder. Aber die Welt ist, wie sie ist. Es ist eine sündhafte Welt, eine Welt, in der das Unrecht überhand nimmt. Das können wir deutlich in der Bibel lesen. Und das überrascht uns auch nicht, es wahrzunehmen, dass es immer wieder sich zeigt in der Geschichte, wie das Unrecht überhand nimmt oder wie Unterdrückung stattfindet und wie Neuerungen erfunden werden und Errungenschaften, die dann in den Dienst eigentlich ungeistlicher Gedanken und Absichten gestellt wird und dann aber doch durch den Geist Gottes diese Voraussetzungen genutzt werden, um das Wort Gottes zu verbreiten. Also das römische Straßensystem oder dann die Missionsarbeit in den Kolonien. Und dann noch ein letztes Beispiel aus der Neuzeit. Wir haben technische Entwicklungen, Radio, Fernsehen. Diese Dinge sind ursprünglich ja nicht erfunden worden, damit das Evangelium verkündigt wird. Das waren ganz andere Anliegen. Es steht im Dienste der Information durchaus, aber auch der Unterhaltung. Und hier aber hat es auch immer Menschen gegeben von Anfang an, die gesagt haben, diese Möglichkeiten wollen wir nutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Es gab sehr schnell die ersten christlichen Radiosender oder auch TV-Sender. Oder nehmen wir die Großveranstaltungen, evangelistische Großveranstaltungen. Billy Graham ist da das Stichwort. Vorher war niemand auf die Idee gekommen, riesige Fußballstadien mit Menschen zu füllen, 50.000 zum Beispiel oder mehr, um das Evangelium zu verkündigen. aber da geschah es. Auch zum Beispiel in meiner Heimat Dortmund, Westfalenhalle in den 60er Jahren. Zehntausende Menschen zu diesen Veranstaltungen, wo Billy Graham das Evangelium verkündigte, oder in Essen in der Grugerhalle, und das weltweit. Und jetzt aber hier in unserem Predigtext ist etwas sehr Erstaunliches, denn da heißt es, dass der Apostel Paulus, der eigentlich in Galatien unterwegs war und in die Provinz Asien reisen wollte, das nicht durfte. Der Geist Gottes verwehrte es. Wir lesen das in Vers 6. Weil ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen. Ja, das ist etwas sehr Merkwürdiges. Wie kann das denn sein, dass Gottes Geist nun das verhindert, verwehrt, wo es doch ganz klar der Auftrag Jesu ist und Paulus das hier tun will. Er möchte das Wort verkündigen in Asien. Aber es wird noch einmal gesagt, sie versuchten nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Und das heißt, offenbar war Gott der Meinung, dass die in der heutigen Türkei befindlichen Gemeinden, die Paulus dort schon gegründet hatte, genügten, um diese Region nun weiter mit der Botschaft des Evangeliums zu durchdringen. Und das geschah ja dann auch. Wir lesen in der Bibel von bedeutenden Gemeinden in dieser Region, zum Beispiel in Sardes, in Smyrna, in Ephesus, in Pergamon, Thyatira, Philadelphia, alles Gemeinden, die auch in der Offenbarung vorkommen, in den sieben Sendschreiben. Also dort gab es ein lebendiges Gemeindeleben und es war offensichtlich nicht nötig, dass Paulus selbst nun in dieser Region weiter missionierte. Offenbar wurde Paulus als Gemeindegründer an einer anderen Stelle dringender gebraucht. Das Gabenprofil des Paulus war so speziell, er war ein so versierter Gemeindegründer, der einfach die Qualität mitbrachte, einen Anschub zu geben und an einem Ort, wo nichts war, wo es keine christliche Gemeinde gab, diesen ersten Anfang zu setzen. Kein anderer Apostel war so effektiv darin wie gerade Paulus. Und wahrscheinlich sollte er gerade deswegen eben auch nach Europa gehen, um diesen Dienst dort zu verrichten. Wir können sehen, zum Beispiel im Thessalonicher Brief, dass Paulus selbst auch diese Vorstellung hatte. Er schrieb ja an die Thessalonicher, dass ihr Glaube überall bekannt geworden war im ganzen Umkreis, und er betrachtete die ganze Region deswegen als mit dem Evangelium erreicht. Das heißt, es war wirklich auch seine Vorstellung, da wo er Gemeinden gegründet hatte, da sah er die Region als erreicht an, weil er wusste und fest davon überzeugt war, Gottes Geist wird sein Werk weiter ausrichten in diesen Gemeinden. Dort werden Menschen mit Gaben erfüllt werden vom Heiligen Geist und sie werden die Dienste der Gemeinde tun, den Evangelisationsdienst, also die missionarische Arbeit, die Seelsorge, die Ermahnung, Ermunterung, Tröstung, alles was dazugehört, und so wird sich das Evangelium ausbreiten. Das war seine Vorstellung und Vision, und wir sehen ja, dass es auch genau so geschehen ist. Also wurde Paulus nach Europa gerufen, um hier diese Pionierarbeit zu leisten und dann die Gemeinden in andere Hände zu übergeben. So viel zum Text und zur Auslegung. Nun die Frage der Anwendung. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ich möchte ganz konkret die Frage stellen, welche Blockaden unserer Arbeit sollen uns vielleicht auf ein ganz anderes Feld hin orientieren? Da möchte ich zunächst einmal feststellen, dass wir eine gewisse Blockade zurzeit haben, durch äußere Umstände bedingt. Wir können nicht das Gewohnte tun und man kann das beklagen und bedauern, aber wir haben es in unserem Leben und Dienst immer mit Gott zu tun. Und deswegen die Frage, wenn wir durch äußere Umstände nun offensichtlich gezwungen sind, unsere Arbeit neu auszurichten, in welche Richtung könnte das gehen? Wenn wir an unseren eigenen Plänen und Gewohnheiten festhalten, die Gewohnheiten, die wir einfach haben, und wenn wir das mit aller Kraft weiterführen wollen, obwohl es gerade nicht geht, dann verbrauchen wir sinnlos Kräfte, völlig ineffektiv. Wir sollten deswegen fragen, wohin will Gottes Geist uns vielleicht ausrichten, damit wir in seinem Segen wieder arbeiten, weil er uns vielleicht woanders einsetzen will. Also die Frage, wie gehen wir mit den derzeitigen Blockaden um? Welche neuen Felder warten vielleicht auf uns, damit wir auf diesen Feldern arbeiten und das Wort Gottes ausstreuen gewissermaßen, damit es dort dann Frucht bringen kann? Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass die Gemeinde ja genau so, wie Jesus es auch verheißen hat, in vielen, vielen Jahrhunderten nicht untergegangen ist. Und die Gemeinde hat viele schwierige Zeiten erlebt, sehr bedrängende Zeiten. Und immer wieder war die geistliche Kraft da, doch dann einen neuen Weg zu finden. Und der Segen war am Ende größer als vorher. Das möchte ich auch gerne erwarten, dass der Segen am Ende größer sein wird als vorher. Es könnte allerdings sein, dass das mit Leid und mit vielen Konflikten zu tun hat. In China zum Beispiel ist die Gemeinde blockiert, schon lange, schon viele Jahrzehnte. Sie müssen sich heimlich treffen, in den Häusern oder in irgendwelchen abgelegenen Hallen, weil es verboten ist. Sie tun es trotzdem, weil es Gottes Befehl ist. Sie werden also illegal, weil sie Gott mehr gehorchen wollen als den Menschen. Da versammeln sie sich eben trotzdem, um Gott die Ehre zu geben, um sein Wort zu hören, um sich auszutauschen, um sich zu segnen. Und das Evangelium verbreitet sich in China im Untergrund. Und das ist ermutigend, dass es in der Geschichte immer so war und dass uns diese Verheißung von Jesus bis heute begleitet, dass seine Gemeinde nicht untergehen wird und dass auch die Pforten der Hölle nicht standhalten können gegen seine Gemeinde, wenn wir uns versammeln zum Gebet. Und wenn wir sein Wort ernst nehmen und es voranbringen wollen. Aber wir müssen dabei ein Herz haben, was offen ist für die Wege, auf die Gott uns sendet, die vielleicht neue Wege sind. Wenn Gott ein Feld, das wir bisher bearbeitet haben, sozusagen abschließt, uns die Türen verschließt, weil er uns woanders haben möchte. Und das ist die Frage, was kann das bedeuten für uns als Kirchgemeinde Pölzig? Wenn es die normalen, großen, gut besuchten Gottesdienste nicht sind, was ist es dann? Wenn es die größeren Hauskreise nicht sind oder die Gemeindeversammlungen, das gemeinsame Essen nach dem Gottesdienst in großer Runde, was ist es dann? Und wir sollten auch sehr gezielt und konkret darum bitten, dass Gott uns eine Vision gibt, denn Paulus hatte sie. Es blieb ja nicht dabei, dass ihnen etwas verwehrt wurde und sie merkten, diese Tür ist zu, sondern Gott öffnete eine neue Tür und er schenkte eine Vision, eine Erscheinung, die Paulus hatte. Und dann kam der Ruf, dort in Mazedonien soll gearbeitet werden und das taten sie dann auch. Ich möchte also euch auch dazu aufrufen, ein offenes Herz zu haben und Gott darum zu bitten, euch zu zeigen, was ist das Feld, das ich bestellen kann, wohin oder wozu bin ich gerufen in der jetzigen Situation, dass mein Leben fruchtbar ist im Dienst für Gott? Und dazu segne euch Gott und sein Friede und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jetzt kommt noch einmal das Lied, vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, denn darin kommt ja die Zeile vor, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Das ist eine Zusage in diesem Lied und das ist aber auch unser Gebet, dass er das tut, uns hinleitet, wo er uns will und wo er uns braucht. Und die dritte Strophe endet mit einer schönen Verheißung. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Sehnt Menschen.
Will, wo Gott uns 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 will, wo Gott u